Hallo, hier ist Bibletunes. Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein im Gespräch über aktuelle Entwicklungen in Israel. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Fokus Israel mit Asaf Ze'evi und Detlef Kühlein. Endlich wieder. Nach fast einem Monat Sendepause melden wir uns wieder zurück mit einem Update aus Israel. Und das ist auch nötig. Obwohl, man muss sagen, so in der deutschsprachigen Wahrnehmung ist es so, und ich weiß nicht, wie es euch so geht, in den Nachrichten wird kaum noch berichtet aus Israel und aus Gaza. Man könnte es platt sagen, es ist irgendwie so eine Art Waffenstillstand, der einigermaßen hält und ab und zu, ja, die Geiseln sind doch alle frei, obwohl ein paar sind ja auch noch. Also Geiseln, Leichen kommen ab und zu über die Grenze, aber mehr hört man nicht. Ab und zu gibt es nochmal irgendeine Resolution der UN oder irgendeine Info, die daherkommt, aber mehr nehmen wir nicht wahr. Lieber Asaf, du warst vor 10 Tagen noch in Israel und du hast uns heute ein Update mitgebracht, ein Bild zur Lage der Nation, und ich glaube, die Wahrnehmung in Israel ist eine andere und du wirst uns jetzt heute damit hineinnehmen. Hallo und guten Morgen, Asaf.
Hallo Detlef, guten Morgen. Die Wahrnehmung ist immer anders, das ist klar. Aber weißt du, die Sensationen und Berichte, die kommen nur, wenn wirklich etwas brennt. Und es scheint, als würde in Israel nicht mehr so viel brennen. Auch in Israel selbst. Und das ist natürlich, dann gibt's halt andere Themen und andere Diskussionen hierzulande.
Ja. Ja, das ist so. Und diese Nachrichten werden dann verdrängt von anderen Nachrichten. Und es ist natürlich schon so, was jetzt dann auch Platz eingenommen hat, war dann dieser schreckliche Überfall im Sudan, wo auch Hunderte von Menschen ermordet wurden. Und es ist schon interessant, auch was Deutschland betrifft. Also für Gaza und Free Palestine ist man auf die Straße gegangen und da hat man von Genozid gesprochen und von Völkermord, aber andere Themen, die werden nicht gleich behandelt, und da merken wir auch in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich einen großen Unterschied.
Ja, das ist schon so. Weißt du, ich war neulich in Marokko und gerade an einem Abend gab es eine Entscheidung im UN-Sicherheitsrat über die Anerkennung der marokkanischen Souveränität in der Westsahara. Und da in Marokko, da war auf der Straße, es war gerade in Marrakesch, eine echte Freude, eine spontane, ein Hubkonzert, und es fehlte nur noch ein Feuerwerk. Leute waren am nächsten Tag vollkommen gut gelaunt und die Aussagen waren, ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Das Ganze, also ich musste nachdenken, weil es doch einige Parallelen gibt zu unserem Konflikt. Sind auch umstrittene Territorien und die Frage, wer ist der Souveräne, wer hat zu bestimmen, wer lebt unter wem oder neben wem und in welcher politischen Konstellation. Das Ganze wurde ausgelöst eigentlich durch ein Chaos, den die Spanier hinterlassen haben in den 70ern. Spanien war jetzt in diesen 2 Jahren nach dem 7. Oktober das lauteste europäische Land, was anti-israelische Aussagen und Emotionen anging. In fast allen Bereichen schon, wenn du mit einer israelischen Fahne auf einem Fahrrad geritten bist, weil du ein Teilnehmer warst in einem sportlichen Wettbewerb, es war nicht möglich, dass du da teilnimmst in der Öffentlichkeit, und die Aussagen der eher linksradikalen Regierung, die waren teilweise, also mindestens hochproblematisch. Und du hörst kein Wort aus Spanien zum Thema marokkanische Souveränität oder / Besatzung Westsahara hin oder her. Das ist eigentlich mit ihrer Sache, aber 5000 Kilometer entfernt sind die Emotionen zu einem ganz anderen Konflikt immer noch hoch. Und ich frage mich, ob das mit der Herkunft des Besatzers zusammenhängt. Ob man da einen Unterschied macht, weil Marokkaner sind auch arabische Muslime oder arabisierte Muslime. Und du weißt schon, worauf ich ziele, oder?
Ja, genau. Das ist ein guter Vergleich und danke für diesen aktuellen Bezug. Ja, und mit dieser Ungleichheit auch der Information und der Bewertung, diese Doppelstandards, sagt man auch, ja, haben wir wirklich zu tun. Und wir haben ja auch öfter schon in unserer Staffel Fokus Israel darüber gesprochen. Jetzt nimm uns doch mal mit rein, Asaf, wie ist die aktuelle Situation jetzt? Also mein letzter Stand war Gaza, also die alle lebenden Geiseln sind frei, aber alle toten Geiseln sind noch nicht frei. Aber war es nicht Teil des Deals, auch des Waffenstillstands, dass die alle freikommen? Hatte Trump nicht gesagt, hey, sofort, alle müssen jetzt übergeben werden? Und warum schleppt sich das so hin? Nimm uns doch mal mit rein, wie ist das jetzt gelaufen?
Okay, lass uns da mal einen Überblick verschaffen. In der Tat war das so vorgesehen, dass in der ersten Phase des Abkommens oder des 21-Punkte-Plans alle Geiseln lebend wie tot nach Israel kommen. Die Zahl war 48, das heißt 20 Lebende und 28 nicht mehr Lebende. Wobei es gab extra eine Klausel, die besagt hat, dass die Hamas alles tun würde, um alle toten Geiseln wieder zu nach Israel zu übergeben. Das kommt daher, dass man wusste, dass es technisch nicht bei allen möglich ist, nachdem den extremen Zuständen im Krieg zwischen Bombardierungen und Anarchie ist es nicht mehr bei allen Geiseln möglich oder bei allen Leichen besser gesagt zu wissen, wo sie genau liegen. Allerdings waren die Schätzungen bei fachleitenden Personen, die sich damit auseinandersetzen, da teilten sie auch öffentlich mit, die Schätzungen waren, dass zwischen 5 und 6, also namentlich ganz genau weiß Israel dann, bei wem gibt es objektive Schwierigkeiten, die Leichen zu finden, aber der Rest, der sollte kommen. Also nochmal zur Rechnung von 28 sollten wir uns gedulden mit 5 oder 6, aber der Rest sollte gleich kommen. Und der Schock war an dem Tag, als alle lebenden Geiseln zurückkamen, dass nur 4 Leichen übergeben wurden. Und in Israel war die Empörung groß. Allerdings sind da es gab natürlich vom Familienstab der Geiseln waren Aussagen wie, alle Geiseln sind gleich, Lebende oder Tote. Und das ist aber für die meisten in Israel nicht ganz so einfach. Kann man nicht 100% unterschreiben. Ein toter Mensch ist nicht gleich wie ein lebendiger Mensch. Von daher, Geduld war angesagt. Aber es war klar, dass der Vertrag, das Abkommen nicht platzt deswegen, weil man eben noch die Chance geben will, dass man die Toten zurückbekommt. Und es kam tropfenweise, hier mal welche, da mal welche, dann gaben sie Leichen von Gaza-Bewohnern wissentlich, dann gaben sie also in einem extremen Fall Ophir Zarfati, ein getöteter Geisel, der kam schon 3-mal zurück, also in 3 Malen. Und stell dir vor, also ich habe seine Mutter am Grab gehört, beim 3. Mal, sie sagte, keine Mutter der Welt muss Abschied nehmen über dem offenen Grab ihres Sohnes 3-mal. Die Hamas teilte mit, das wäre beim 3. Mal wären das Überreste eines anderen Geisels, aber die Untersuchungen zeigten die Wahrheit.
Also habe ich das richtig verstanden, Asaf, 3-mal heißt, also in 3 Teilen?
Ja. Die haben sie die Überreste zerlegt.
Ach so, nein, das ist ja schrecklich.
Und verteilt, ja, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber getrennt geliefert. Und das Ganze, da gab es auch ein Fiasko, war, während israelische Drohnen alles aufgenommen haben, ich vermute, dieser Film hat dich auch erreicht, man sieht, wie drei Männer mit einem Bagger einen Sack, einen weißen Sack einer Leiche in Gaza erstmal vergraben und dann holen sie die Vertreter vom Roten Kreuz und sagen, hey, wir haben hier eine Leiche gesucht und gefunden. Sie haben sie von woanders gebracht. Also das sind Spielereien. Sie, ich meine, was erwartest du von einer solchen Organisation? Solche Spielereien gehören zum DNA einer dschihadistischen Organisation und jeder, der was anderes von ihnen erwartet, es hat Realitätsverluste, denke ich. Das Ziel ist, die Frage ist, was ist ihr Ziel? Also es ist nicht nur zum Spaß. Das Ziel ist, Zeit zu gewinnen. Im Moment stehen wir auf 8. Also jetzt, während wir die Aufnahme hier produzieren, du und ich, gibt es noch 8 Geiseln, Überreste, die zurückkommen sollten. Und es kann sein, dass von 5 bis 6, dass diese Fälle für immer offen bleiben werden.
Weil man sie einfach nicht mehr auffinden kann und ja.
Ja, verschüttet, zerstreut, Kontrolle verloren.
Oder will, ja, genau.
Nein, schon, es war wahrscheinlich schon wirklich objektiv.
Schon logistisch, ja.
Ja. Es kann sein auch, dass die Kontrolle verloren wurde, dass jemand eventuell in einem Fall entkommen ist und dann bei Bombardements umkam, dass es aus Versehen auch irgendwo woanders vergraben wurde, unwissentlich, oder vielleicht sind die alle Wächter, alle Terroristen, die bewacht haben, sind auch abgelöst und verändert in der Konstellation, dass die Info nicht mehr gesichert ist. Sagen wir mal so, 5 bis 6 kann sein, dass die für immer ohne Angab bleiben sollten. Aber ich denke, dass mit dem Schmerz und mit dem Verständnis für die Familie, das kann die israelische Gesellschaft langfristig verdauen.
Jetzt würden aber immer noch so nach deinen Berechnungen 2 bis 3 offen bleiben. Hat denn Israel noch ein Druckmittel, also dass sie sagen, also wir bestehen doch, also die müssen jetzt ausgeliefert werden. Wie ist da jetzt die Situation? Es gab ja auch immer wieder auch hier Zwischenfälle, so von, wo die Feuerpause unterbrochen wurde und dann hatte man schon Angst, okay, jetzt geht's wieder los. Es finden ja auch immer wieder Überfälle statt, so war zu lesen. Es ist schon noch ein bisschen auf der Kippe oder unruhig, oder?
Schau mal, wegen Leichenübergabe ist der Waffenstillstand nicht gebrochen worden. Obwohl der Vertrag da missachtet wurde, war das am Ende, das führte nicht zur Kurzschlussreaktion von Seite Israel. Und zu deiner ersten Frage, Israel hat noch Druckmittel. Es gab Vorschläge wie zum Beispiel, dann verlegen wir die gelbe Linie. Die gelbe Linie teilt momentan den Gazastreifen auf. Was links davon ist, westlich, ist ohne israelisches Militär, und was rechts davon in Richtung Israel auf der Ostseite ist unter israelischer Kontrolle. Das ist ungefähr halbe halbe, etwas mehr unter israelischer Kontrolle, temporär eine Militärkontrolle. Man hat gedacht, okay, wir als Strafmaßnahme oder Druckmittel bewegen wir die gelbe Linie auf Kosten der nicht kontrollierten Seite. Wir vergrößern das kontrollierte Gebiet mit der einen oder anderen Stadt, damit es weh tut. Oder wir schränken wieder die Einfuhr von Hilfsmitteln ein, bis es vorwärts geht. All das ist entweder in Israel nicht zulässig, oder die Amerikaner haben die Handbremse gezogen und gesagt, nein, stopp, wir wollen, dass das hier ausgeschöpft wird, bevor irgendwas passiert. Zweimal, wie du richtig sagst, zweimal gab es Übergriffe auf israelische Soldaten. Einmal war das auf einen Bagger mit einer Panzerfaust auf der israelisch kontrollierten Seite. Und einmal ein Scharfschütze auf Soldaten. Einen Soldaten haben sie dann getroffen, tödlich. Ein Vater von 5 übrigens. Und Reservist. Auch die beiden Male, dann gab es eine harte militärische Reaktion. Bombardements aus der Luft, aber nicht mehr. Und dann einseitig erklärt, wir beenden die Beendigung der Feuerpause. Also wir machen weiter, wir bleiben, halten uns dran.
Ja, ja. Das so ist es dann auch bei uns angekommen in den Nachrichten. Also das, was dann berichtet wurde, war dann so, also die Waffenstillstand hält trotzdem, Israel hält sich dran nach dieser Reaktion, ja.
Die Hamas, also es wichtig ist die Frage, was will dann die Hamas? Und ich denke, sie wollen einfach auf Zeit spielen aus mehreren Gründen und das ist die Logik einer terroristischen Organisation. Erstmal, ich komme wieder zur selben Frage und frage dich, was erwartest du oder was können wir von einer terroristischen Organisation dieser Art erwarten? Sowohl von ihnen als auch von der Hisbollah. Das ist ja nicht anders. Wenn wir denken, sie würden weiße Fahnen aus dem Schrank holen und kapitulieren und sagen, okay, dann werden wir irgendwie Wohltätigkeitsorganisationen und wir begnügen uns dann nur mit Sommerfreizeiten und Hilfswerken. Vergiss es. Also ohne Waffen, ohne den bewaffneten Kampf oder bewaffnete Resistenz, wie sie selbst sagen, Widerstand, haben sie gar keine, gibt es die Bewegung nicht. Also es ist ihr A und O, darauf basieren sie und es ist undenkbar, dass sie freiwillig das akzeptieren ohne Waffen. Also sich zu entwaffnen, vergiss es. Und dafür brauchen sie Zeit und sie gewöhnen uns in dieser Zeit, nicht nur uns Israelis, sondern auch die Welt und die Öffentlichkeit, die Bevölkerung in Gaza, sie gewöhnen uns dran, dass sie, obwohl 2 Jahre vergangen sind, und obwohl sie in einer Niederlage sind wie noch nie zuvor, sie sind immer noch da. Und sie hocken am Tisch und die Amerikaner reden direkt mit ihnen. Das heißt, auch wenn wir sie nicht als Partner legitimieren, sie holen sich diese, sie sind immer noch Partner, ob man es will oder nicht. Und ich denke, längerfristig versucht die Hamas dasselbe Modell wie die Hisbollah. Die ist in einer noch schwierigeren Lage als die Hamas oder noch weiter geschwächt innenpolitisch im Libanon. Ihr Weg ist, okay, dann versuchen wir über Diplomatie und Politik unseren Einfluss zu gewährleisten. Wir rüsten uns schon auf, langatmig und unauffällig, leise. Irgendwann werden wir wieder dieselben militärischen Fähigkeiten haben wie vorher. Aber bis dahin wollen wir einen Teil des politischen Spiels haben und Einfluss nehmen auf alle Entscheidungen. Und das möchte die Hamas in künftigen Gazastreifen, egal wie die Regelung dort aussieht. Sie möchten Drahtzieher bleiben hinter allem. Das war vorauszusehen und was anderes kann man auch nicht erwarten.
Aber jetzt muss man ja sagen, ich meine, das wird ja Israel nicht akzeptieren. Das ist ja ein Grundding jetzt gewesen zu sagen, also das geht in Gaza nur weiter ohne die Hamas. Und dann ist aber die Frage offen, wer wird dann die Kontrolle dort haben, oder? Das ist ja das Thema.
Israel kann auch nicht alles bestimmen. Israel kann sagen, wir sind nicht damit einverstanden und wir werden auch zu Not militärisch vorgehen, wenn die Hamas offensichtlich den Gazastreifen kontrolliert und wenn die Hisbollah offensichtlich wieder im Südlibanon militärisch präsent ist. Aber was hinter den Kulissen passiert, welche Strohmänner diese Bewegungen hinschicken, zu welchen Regierungsorganisationen und Vertretungen, welche Verbündeten sie aktivieren, das ist nicht alles in Israels Hand. Und am Ende denke ich, wie lange hat Trump noch im Amt?
Zu lange, oder weiß ich nicht. Das sind schon noch, wie viel ist das, ein Jahr ist jetzt rum, oder? Ja, 3 Jahre noch so.
Also ich denke, ja, so 20. Januar war Einzug, oder? Er hat nicht mehr so ewig, also es ist überschaubar. Wir reden über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren noch. Wäre ich die Hamas, dann würde ich jetzt schon planen, wie ich wieder die Macht übernehme nach Trump.
Ja.
Und dafür braucht man Schubladenpläne und ich bin mir recht sicher, dass sie daran tüfteln. Und das ist auch denkbar. Die Frage ist, also unter Trump können sie das so nicht ausführen. Mal schauen.
Aber das Schreckliche ist ja, also für die Bevölkerung in Gaza ist das ja Worst Case, oder? Diese Hinhaltetaktik, weil eigentlich müsste man sagen, Neuanfang, Neuaufbau, Strukturen, die der Bevölkerung auch helfen, Versorgung, ja, diese ganzen Themen, die jetzt ja 2 Jahre lang aktuell waren, also es wird auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen.
Wenn du aktuelle Umfragen dir anschaust, dann ist immer noch etwas mehr als die Hälfte der palästinensischen Öffentlichkeit rechtfertigt den 7. Oktober und findet es eine gute Entscheidung. Und die Identifizierung mit der Hamas ist geschrumpft. Und allerdings stimmen die vielleicht während des Krieges, als noch nicht klar wurde, wie es ausgeht, Anti-Hamas oder Hamas-kritische Stimmen im Gazastreifen, die hörst du heute nicht mehr so. Und der Grund ist, die Hamas arbeitet natürlich daran, ihre Opposition, also im guten Fall kriegen Oppositionelle Kugeln in die Knie. Die brutalen Filme haben wir auch alle gesehen, die Hinrichtungen. So wie sie die Weltöffentlichkeit daran gewöhnen, dass sie bleiben, es ist noch vielfach intensiver. Die Bevölkerung in Gaza muss auch daran gewöhnen, dass, zumindest ist das der Wunsch der Hamas, sie sind die Chefs. Sie sind die, sie haben das Sagen, sind wieder auf der Straße.
Und solange sie jetzt vermehrt die Oppositionellen umbringen und hinrichten, bleiben natürlich diejenigen, die das noch befürworten oder noch hinter ihnen stehen, natürlich in der Mehrheit. Das ist natürlich auch eine Taktik.
Ich denke schon, dass der Aufbau, wie du sagst, der kommt schon noch. Ich schätze sogar, in den kommenden Wochen wird es schon gleich mit der ISF, also International Stabilization Force, wird es schon starten. Es sind mehrere 10.000 Soldaten international, die hingeschickt werden. Der Grund, warum wir noch nicht so weit sind, sind Streitereien, Vetos von allen Seiten. Teilen wir das mal auf in 2 Hauptgruppen. Wir haben die Gemäßigten und die Muslimbrüderschaft auf der anderen Seite. Die Gemäßigten sind zum Beispiel die Emiratis, Ägypten, Israel ist dabei in dieser Gruppe, Jordanien, und auf der anderen Seite hast du Katar und die Türkei und Hamas. Und sie möchten, es ist ein regelrechter Streit, also Kampf. Wie sieht Gaza, wer hat mehr Einfluss langfristig nach dem Krieg? Israel möchte nicht, dass das ähnlich, also nach demselben Modell wie UN-Truppen im Libanon und nach demselben Modell wie UN-Truppen auf den syrischen Golanhöhen stationiert sind, dass das Modell für Gaza sein sollte. Und ganz sicher ist Israel nicht bereit für eine direkte türkische militärische Beteiligung. Und die anderen verlangen das. Der Grund, warum Israel keine UN-Truppen in dem Format sehen will, ist, dass sie haben ihre Unfähigkeit und Risiko bewiesen. Das funktioniert nicht. Das würde einfach auf keinen Fall funktionieren für Israel. Das Risiko ist viel zu hoch. Israel ist bereit für ein UN-Mandat, aber nicht, dass die UN diese Truppen operiert direkt, sondern es sind verschiedene internationale Truppen von verschiedenen Armeen angeführt. Also die Hauptverantwortung soll bei den USA bleiben. Und es sollten richtige Soldaten sein, also keine Blauhelme. Ja? Und da scheint es, also ich schätze, so wie es aussieht, dass es wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen soweit ist, dass man einen Mittelweg findet. Und wahrscheinlich wenige Tage danach schon werden Soldaten dieser Art im Gazastreifen sein. Und dann kann der Wiederaufbau beginnen.
Und dann bleibt natürlich abzuwarten, wie das funktioniert dann mit einer bewaffneten Hamas.
Ja, richtig. Weißt du was, ich sage dir jetzt meine persönliche Meinung als Israeli, ich hätte keine große Angst davor. Solange du weißt, dass die Grenze unpassierbar ist, sie ist breiter geworden, die Grenze, mit einem Trennstreifen, Pufferzone, und alles Menschliche, was über diese Grenze geht, schafft es nicht rüberzukommen, da hätte ich nicht so viele Bedenken. Was Raketen angeht, solange Israel auch an der Grenze von Gaza zu Ägypten bleibt und das kontrolliert, ist die Bedrohung mäßig nicht so. Also man kann damit am Ende, leider muss man, aber man kann damit leben. Der 7. Oktober kann sich in der Form nicht wiederholen.
Ja, und das ist ja, jetzt kommen wir mal auch nochmal zum Thema Israel innenpolitisch. Das sind natürlich auch jetzt für die Sicherheit des Volkes, sind das gute Nachrichten, dass man das gewährleisten kann. Aber wie ist jetzt da die Situation? Also auf der einen Seite waren natürlich das Freudentage, die Freilassung der lebenden Geiseln, diese ganzen Prozesse. Aber wie ist jetzt gerade die Situation auch politisch? Du hast gerade gesagt eben, ja, Israel sitzt da zwar mit am Tisch, aber kann natürlich nicht alles bestimmen. Wie ist da so die Lage? Was, was wünscht man sich?
Ja, die Israelis sind wieder beschäftigt mit kleinkarierten Streitereien. Das ist ja unsere Stärke, miteinander zu streiten.
Und ich habe letzte Woche eine Meldung gesehen, Asaf, sorry, dass ich nochmal da reingrätsche, dass die orthodoxen Juden da eine Riesendemo gemacht haben wegen Einzug ins Militär.
Ey, da war Halligalli. Jugendlicher, ein orthodoxer Jugendlicher hat es geschafft, sogar auf einen Baukran zu klettern und tödlich runterzufallen.
Nein.
Das hat schon für Empörung gesorgt und Staus, und Leute haben ihren Tag anders geplant, weil Stau und Straßenblockaden. Da waren bei Radikalen sogar Banner auf, also gedruckt, extra auf Englisch. Also sie können normalerweise nicht so viel Englisch. Das lernen sie an ihren Schulen nicht. Aber sie haben Banner auf Englisch gedruckt. We will never serve in the army of the enemy. Also wir werden nie in der Armee des Feindes dienen. Und sie meinen die israelische Armee.
Das IDF, ja.
Ja. Also es ist zurück zum Gewohnten. Es ist ein Gesetz von einer Reihe von Gesetzen. Ich nehme uns mal mit ins Blubbern des Innenpolitischen. Weißt du, ohne vorgezogene Wahlen wären die nächsten Wahlen in Israel ungefähr in einem Jahr von jetzt. Oktober. Ich denke nicht, dass diese Koalition und Netanyahu Wahlen im Oktober wegen der Symbolik dahinter sehen möchte. Also, dass der 7. Oktober sich dann zum dritten Mal jähren würde. Das heißt, sie werden die Wahlen etwas vorziehen. Und realistisch ist Sommer. Ich denke Mai, Juni, so in dem Zeitraum nächstes Jahr. Also es ist relativ bald. In den kommenden Monaten muss dann die Knesset darüber entscheiden, dass sie heimgehen und Neuwahlen ankündigen. Und das merkst du schon jetzt, welche Themen kommen an der Tagesordnung. Und das sind welche, die deine Wähler als Abgeordneter, dein Sektor, deine Gruppierung interessieren. Populistische und nicht große, wichtige im Normalfall. Eine Reihe von neuen Gesetzen soll zumindest im Schnellverfahren durchgesetzt werden. Viele von ihnen haben gar keine Chance. Aber dann können Leute sagen, dass die wegen den Wahlen es nicht vollenden konnten. Und eins davon ist das Einmusterungsgesetz. Das Einmusterungsgesetz, also wir haben auch mehrfach darüber gesprochen hier im Podcast. Es gibt im Moment keine gesetzliche Regelung, die die Vermeidung des Militärdienstes von Orthodoxen legalisiert. Also es ist einfach so, dass es die Praxis ist, ohne eine Gesetzesgrundlage. Und damit sagte der Oberste Gerichtshof, das ist illegal. Und das Militär muss sie einziehen, solange es kein Gesetz gibt, das anders sagt. Und diese Situation zieht sich über Jahrzehnte schon in Israel. Und es gab schon zwei verschiedene Gesetze, die für ein paar Jahre gedacht waren. Und die sind jedes Mal abgelaufen, weil die haben das Problem nie endgültig gelöst. Und ich würde dir auch etwas verraten. Niemand, der diese beiden Gesetze früher gemacht hat, wollte das Problem wirklich lösen oder verändern. Sie wollten ein Gummisiegel für die Ist-Situation schaffen. Und das ist in dem Fall jetzt auch genau gleich. Sie möchten einfach, ich weiß, wir haben schon relativ lang gesprochen, aber ich möchte zwei Beispiele geben, okay?
Ja, gerne.
Im jetzigen Gesetzesentwurf, das ist erst ein Entwurf, das ist nicht mal durch das erste Mal gekommen. Und ich denke, mehr als eine Abstimmung, du brauchst ja drei, mehr als eine Abstimmung wird es sowieso nicht schaffen, wenn überhaupt. Aber trotzdem gehen die Leute auf die Barrikaden auf allen Seiten. Schon jetzt, die haben beim neuen Gesetzesentwurf mit der Definition, wer ist orthodox, gespielt. Warum? Man sagt, okay, wir arbeiten mit Kontingenten. Jeder Jahrgang hat 12.000, 13.000 Orthodoxe. Es reicht, wenn wir 5.000 von ihnen als Ziel setzen, um sie einzuziehen, einzumustern. Das kommt aber nicht hin, weil nicht ausreichend kommen, freiwillig. Und deswegen hat man die Definition, wer ist orthodox, erweitert. Jetzt sollte es nach dem jetzigen Entwurf reichen, wenn du mindestens 2 Jahre deines Lebens an einer orthodoxen Schule verbracht hast. Yeshiva heißt das. Wenn du 2 Jahre an einer Yeshiva gewesen bist, dann bist du schon relevant für diese Rechnung. Dann giltst du als orthodox, auch wenn du keiner bist. Und mit dieser Erweiterung hast du schon gleich 1500, die nicht orthodox sind, die sowieso zum Militär gehen würden, aber diese Schulen besucht haben. Und dann sagen sie, hier, wir haben 1500 von 5000 schon erreicht, okay, durch solche Spielereien. Oder die Reservisten, ja, du lachst zu Recht, die Reservisten haben verlangt, das ist das zweite Beispiel, dass es persönliche Sanktionen geben wird für Leute, die einfach nicht erscheinen zur Einmusterung. Die sich davor drücken praktisch. Und das neue Gesetz sagte, hier, wir machen Sanktionen, zum Beispiel bis zum Entlassungsalter, also es geht über ein paar Jahre, danach sind sie endgültig entlassen, bis zum Entlassungsalter, es soll 26 sein, dürfen sie nicht ins Ausland fahren und keinen Führerschein machen, solange sie an der Schule studieren. Aber Detlef, das dürfen sie sowieso nicht, weil ihre Rabbiner sagen, macht das nicht, während ihr studiert.
Ach so, okay.
Also es ist einfach ein Bluff. Wir nennen das Isra-Bluff auf Hebräisch.
Ja,
Isra-Bluff. Und am Ende sollte es eigentlich nichts ändern. Und das beschäftigt die Öffentlichkeit. Für die dienende Mehrheit ist das ein Bluff und inakzeptabel. Und für die Orthodoxen ist das schon zu viel. Am Ende gibt's keine vernünftige Lösung dafür. Ich glaube, das begleitet uns weiterhin.
Also, ja, vielen Dank, dass du uns mal so richtig reingenommen hast in Gesetzesentwürfen. Und das ist ja, und auch dieses, ja, eigentlich ein wirklich zentrales gesellschaftliches, herausforderndes Problem. was aber auch wirklich zum Teil ein bisschen mit Ironie daherkommt. Und das ja, hilft natürlich so eine Nachricht, die dann kommt, Demo der orthodoxen Juden, besser einzuordnen. Kommen wir mal nochmal zur Regierungsetage und sprechen wir nochmal über Benjamin Netanyahu. Wie ist es eigentlich um ihn bestellt? Also was würdest du sagen? Wir haben ja das oft schon zum Thema gehabt und da war immer so die Aussage, ja, er hat natürlich noch eine Position der Stärke, solange dieser Krieg dauert. Jetzt ist Waffenstillstand. Wird er, sag ich mal, gefeiert von den einen und von den anderen wird gefordert, dass er dann bald abtreten soll? Was ist so seine Situation und wie ist um seine Zukunft bestellt?
Ich sehe da keine Veränderung während des Krieges und nach dem Krieg. Die Zahlen der Sympathie bei Umfragen und bei Wahlprognosen haben sich nicht groß verändert. Er ist immer noch relativ stabil, in einem verhältnismäßigen Tief, aber relativ stabil. Und er versucht an, wie soll ich sagen, am Marketing zu arbeiten, an seinem eigenen, wie auch eine Reihe von anderen Politikern, die am 7. Oktober an der Macht waren und sich profilieren wollen für die nächsten Wahlen. Er muss nach wie vor zu den Gerichtsterminen. Auch während des Krieges waren punktuelle Verschiebungen immer wieder da, aber er musste schon mal 8 Stunden am Stück zur Gerichtsverhandlung, was ja schon eine ordentliche Belastung ist und das bleibt. Ich denke aber auch, so wie das Thema Orthodoxe und allgemeine Gesellschaft uns weiterhin begleiten wird, so wird uns auch Netanyahus Prozess über viele Jahre begleiten.
Aber es ist natürlich auch das Thema gewesen, oder ich weiß nicht, ob ich da einen falschen Zusammenhang sehe, also dass man ja auch noch klären will, wer ist jetzt wirklich verantwortlich auch für, sag mal, für die fehlende Sicherheit am 7. Oktober 23. Das ist ja schon auch noch ein Thema, dass man das aufarbeiten will. Oder? Und da will man natürlich auch Menschen für verantwortlich machen im System. Gibt es da einen Zusammenhang, dass da auch Regierungsverantwortliche sozusagen zur Verantwortung gezogen werden?
Auch das hat sich nicht verändert. Jeder oder fast jeder, der Verantwortung mitträgt, schon alleine durch seine Position am 7. Oktober 23 und davor, möchte lieber keine staatliche Untersuchungskommission sehen. Alle anderen, also rund 70% etwas mehr, verlangen eine staatliche, unabhängige Untersuchungskommission. Und sie wird vermutlich, irgendwann wird sie schon kommen, vielleicht nach dieser Koalition, unaufhaltbar. Und sie wird auch viele Jahre für diese Arbeit brauchen. Aber ich möchte mit etwas sehr Positivem landen. Wären wir soweit?
Ja, bereit zur Landung.
Ja, die Wirtschaft in Israel, sobald der Waffenstillstand, das Abkommen kam, schon vorher, der Shekel ist gegenüber den anderen internationalen Währungen, also Dollar und Euro, der ist in die Höhe geschossen und der gehört zu den, ich sage es vorsichtig, ich hoffe, ich bin kein Wirtschaftler, aber ich hoffe, ich verwende die richtigen Begriffe. So ganz einfach gesagt, es ist eine der stabilsten und stärksten Währungen der Erde. Trotz dieses Krieges, die Börse ist auf dem Gipfel aller Zeiten in Tel Aviv. Und das, ich sage es auch, es ist trotz des jetzigen Finanzministers, sicher nicht wegen ihm. Der Krieg kostete die direkten Kosten, die schon gelaufen sind. Das sind 60 Milliarden Euro umgerechnet. Aber nicht alles ist damit gedeckt. Du hast die Rehabilitation und Rente für Leute langfristig, ein Leben lang, Verletzte zum Beispiel, ob körperlich oder geistig, du musst die physische Aufbauarbeit im Gaza-Gürtel ist noch nicht vollendet. Und was bis jetzt gelaufen ist, ist nicht von staatlichen Geldern. Das wird sich in den nächsten Jahren auch immer noch mit direkten Kriegskosten auf umgerechnet 100 Milliarden Euro belaufen. Und trotzdem zeigen am Ende die Faktoren, mit denen man das misst, die Parameter oder Stimmungsbarometer, das Vertrauen ist groß und Israel meistert das und wahrscheinlich sind die Erwartungen hoch genug, wenn in den kommenden Jahren die Friedensverträge erweitert werden und Israel Zugang zu neuen Märkten bekommt, dann fliegt das nochmal in eine weitere, noch höhere Liga. Ich glaube, das sagt schon vieles.
Absolut. Und das sind wirklich gute Nachrichten und erfreuliche Nachrichten. Freut mich persönlich auch sehr, das zu hören, nach diesen, ja, 2 Jahren jetzt so einen, ja, doch wirtschaftlichen Aufschwung zu erleben. Und gleichermaßen, dann nehme ich jetzt Bezug auf eine Nachricht, die gestern in den deutschen Medien geteilt wurde vom Auswärtigen Amt. In Deutschland sind jetzt auch alle Reisebeschränkungen nach Israel aufgehoben. Man vertraut jetzt der Waffenruhe und sagt, es sei wieder sicher, auch nach Israel zu reisen. Deutschland war ja da, da haben wir auch schon drüber gesprochen, immer sehr, sehr zögerlich. Und es war immer ein Wagnis, Asaf, wenn wir Israel-Reisen durchgeführt haben, die letzten 2 Jahre, mit deutschen Teilnehmenden. Und jetzt ist es offiziell wieder erlaubt, könnte man sagen. Und das bedeutet aber auch für all diejenigen, die sagen, oh, bis jetzt habe ich mich nicht getraut, nach Israel zu reisen und ist das überhaupt sicher? Das geht also jetzt auch offiziell wieder und das ist, finde ich, auch eine gute Nachricht, was den Tourismus auch stärkt. Und Asaf, du hast mir vor der Sendung noch gesagt, boah, Detlef, wir haben jetzt Termine schon bis 27, Leute holen jetzt auf, ne, mit Israel-Reisen und das ist toll. Das freut mich auch für dich persönlich, für Kulturreisen, dass ihr, da waren auch Durststrecken jetzt für euch dabei und jetzt geht das wieder und Leute wollen kommen, wollen sich auch vor Ort ein Bild machen. Und wir selbst haben ja auch im nächsten Jahr 2 Reisen im Februar und im März. Wir haben schon darüber berichtet, eine Bildungsreise für Menschen, die in pastoraler Verantwortung sind. Eine Bildungsreise im Februar. Wer da Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Da suchen wir auch noch Teilnehmende. Und dann ist auch noch eine große Reise im März in Zusammenarbeit mit Johannes Hartl, wo wir auch unterwegs sein werden zum Thema Landschaft und Archäologie. Da freue ich mich ganz besonders drauf, Asaf. Und da sind auch noch Plätze frei. Das heißt, wer jetzt überlegt, Mensch, 26, man kann wieder reisen, da hat Kulturreisen CH einiges im Angebot und Asaf bietet dort einiges an. Ich gebe jetzt schon mal zum Abschluss der Sendung einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Da werden wir einen besonderen Gast haben, Asaf. Da wird Sultan, unser arabischer Sprecher hier bei BibleTunes, wird zu Gast sein. Er selbst, du kennst ihn auch schon gut, Asaf, wir haben schon einiges zusammen auch mal erlebt. Er selbst kommt ursprünglich mit seiner Familie oder er hat Wurzeln in Ostjerusalem. Er ist ja Jordanier und hat auch Kontakte natürlich nach Ostjerusalem, auch in den Gazastreifen, ins Westjordanland, Jordanien. Und er wird uns hineinnehmen, auch so in seine Perspektive auf den ganzen Konflikt, Nahostkonflikt, wie er das erlebt als Araber. Seine Geschichte ist sehr, sehr bewegend und du darfst sehr, sehr gespannt sein. Nächste Woche also das Interview mit Sultan. Asaf und ich freuen uns jetzt schon. Und Asaf, zum Schluss der Sendung möchte ich dir danken für den Einblick heute. Der war sehr vielschichtig, sehr zum Teil humorvoll auch und lustige Seiten. Und das gehört auch wieder dazu und das ist auch schön. Aber es gibt auch noch ernste Themen und es gibt noch viele offene Fragen. Und ja, wir sind voller Hoffnung, dass die Entwicklung für alle Beteiligten positiv sind und gut sind. Und so verbleiben wir und sagen auf Wiederhören und bis nächste Woche.